Ja, vielen Dank. Wir freuen uns, dass wir bereits zum sechsten Mal hier Game Talks veranstalten können. Für die, die das noch nicht kennen, wir haben zuerst mal Vortrag, diesmal zweimal, etwa 30 Minuten. Und nachher werden wir dann miteinander diskutieren hier auf der Bühne, vielleicht nochmals 30 Minuten. Und Sie können dann aus dem Publikum auch Fragen an alle von uns stellen. Vielleicht ganz kurz zur Einführung vom Thema heute. Heute geht es in erster Linie, es geht natürlich schon um die Spiele hier, die gemacht wurden, aber es geht in erster Linie ums Publishing. Und zwar haben wir in den letzten Jahren eine große Veränderung erlebt im Publishing von Videogames. Man kann sich vielleicht wirklich fragen, also die Publishers, die kontrollieren heute nicht mehr die Regale der Videogame-Stores. Sie haben die noch kontrolliert vor ein paar Jahren. Wir können uns fragen, sind die Publishers heute überflüssig? Ist Direktveröffentlichung und ist Selbstveröffentlichung heute die Regel? Und heißt das eben für die einzelnen Game-Designerinnen und Game-Designer, dass sie tatsächlich ihr Schicksal selbst in die Hände nehmen sollten? Vielleicht ganz kurz, Sie wissen wahrscheinlich, wie lange es das iPhone gibt. Eigentlich noch nicht so lange. Seit 2008. Das sind gar noch nicht so viele Jahre. Und seit 2008 gibt es auch den Apple Store, gibt es iOS und den Apple Store. Und man kann eben seit 2008 Spiele selbst als Apps veröffentlichen. Android gibt es seit Ende 2008. Wenn man das vielleicht mit den Konsolen vergleichen kann, die letzte Konsolengeneration, Nintendo Wii, gibt es seit 2006, Xbox 360 seit 2005. Also im Prinzip haben wir innerhalb einer Konsolengeneration einen wahnsinnigen Paradigmenwechsel gesehen, wo eben sehr viel neuer Content für Spiele in die mobilen Märkte hineinging. Das hat langsam angefangen 2008 und hat sich dann immer schneller gesteigert. Und wir sind jetzt wo angelangt, wo es an sich sehr unübersichtlich geworden ist, aber wo eben auch sehr viel Möglichkeit da ist für alle von uns eigentlich, oder? Und das Ganze ist natürlich weiter im Fluss, wie Sie sicher wissen. Klar, also wir haben auch neue Methoden mittlerweile, um Finanzen zu beschaffen, um eben einzelne Spielentwicklungen angehen zu können und da auch Spiele umsetzen zu können. Ich möchte nur darauf hinweisen, weil es geht heute um diesen Vergleich auch von der klassischen Publikation, die wir noch bei Journey of a Roach sehen. Das hat offensichtlich gut geklappt für dieses Projekt und wir sehen die neue direkte Publikation mit auch mit Ingame-Käufen bei Klutz Games oder Thorsten Fleisch dann im zweiten Vortrag. So, vielen Dank fürs Zuhören. Ich übergebe das Wort an Yasemin und Binan.
Danke Beat, danke Stefanie. Wir werden euch heute etwas über unsere Firma Kobold Games erzählen und unser erstes Spiel, das wir rausgebracht haben, eben Journey of a Roach. Vielleicht kennen es einige von euch schon. So, kurz zu uns. Wir sind eben die Kobold Games GmbH. Wir haben 12.12.2012 unsere Firma gegründet. War ein Zufall, das tolle Datum, nicht zuletzt, weil der Notar das Ganze ein bisschen versifft hat und ein bisschen länger gehabt hat, bis er das alles eingerichtet hat. Im Prinzip machen wir eigene Projekte, aber um das alles zu finanzieren, beschäftigen wir uns auch mit Auftragsarbeiten und unter anderem auch Consulting. Unser Sitz ist in Olten und wir bestehen aus 5 Mitarbeitern. Vielleicht kurz zu uns. Das ist die Jasmin mit den grünen Haaren. Sie nennt sich Digital Terraformer und Color Huntress. Sie beschäftigt sich mit Grafiken und hat bei Journey of Roach viele, also Digital Terraformer, viel Level Design Sachen gemacht und auch im 3D-Bereich, 3D-Modeling. Das ist der Ralf, der Code Wizard and Treasure Manager. Er ist einer unserer Programmierer und gleichzeitig behütet er auch unser Geld und ist ein bisschen zuständig für die Finanzen und so weiter. Der Misha, Project Juggler and Funmaker, ist unser anderer Programmierer, aber gleichzeitig ist er der, der das Ganze ein bisschen managt und guckt, dass alles läuft, deswegen eben auch Project Juggler. Und auch ein bisschen der heimliche Chef, aber da komme ich noch drauf. Dann die Binan, Digital Puppeteer and Pixel Puncher. Sie hat ein Wahnsinnstalent für Figuren und Modeling und ja, Binan, zier dich nicht. Ja, sie hat in Journey of Roach die ganzen Figuren entwickelt und sich ausgedacht. Ja, und die auch dann grafisch umgesetzt. Dann zuletzt noch zu mir, Mistress of Visual Kung Fu and Sound Stuff. Ja, ich mache auch Grafiksachen, ein bisschen alles. Bei Journey of Roach habe ich vor allem die kleinen Speech Bubbles gemacht, da die ikonischen, um den Figuren eine Sprache zu geben. Und unter anderem habe ich mich auch um das Sounddesign gekümmert und all die Musiksachen eingebaut. Ach ja, da war noch der Olaf, der ist jetzt halt nicht da drauf, aber der Olaf war unser Musiker, den haben wir extern noch angestellt. Da hat das den Soundtrack für uns gemacht. Ja. Vielleicht noch, wo wir uns kennengelernt haben. Wir waren alle an derselben Schule, an der ZHDK, an der Zürcher Hochschule der Künste. Wir waren alle in der gleichen Klasse und haben dort schon ein bisschen geprobt zusammen, ob wir gut zusammenpassen, und haben gleich direkt nach dem Studium die Firma zusammen gegründet. Gut, das ist unser kleines Büro. Ihr seht, es ist ganz gemütlich, 20 Quadratmeter. es reicht für uns ganz gut. Für die Gäste haben wir sogar einen Klappstuhl. Und sonst, ja, ist ein kleines Studio in Olden, sehr günstig und ist sehr nützlich, weil es im Zentrum von uns liegt, weil jeder wohnt irgendwo anders. Also ich wohne in Basel und Zürich und so weiter, und das liegt halt schon im Zentrum. So ist es für jeden fair, außer für Bienen vielleicht. ja. Gut, dann kurz zu Journey of a Roach.
So, ich stelle euch jetzt noch kurz unser Projekt vor. Journey of a Roach ist für PC, Mac und Linux rausgekommen. Es ist ein Point-and-Click-Adventure, das heißt, das Spiel besteht eigentlich daraus, dass man durch Kombinieren von Gegenständen Rätsel löst, um weiterzukommen. Es ist 3D und man kann es auf Steam kaufen, auf GOG und im Laden. Es geht in unserem Spiel darum, dass zwei Kakerlaken durch ein Bunkersystem sich ihren Weg eigentlich nach draußen arbeiten wollen. Es ist alles postapokalyptisch, also es gibt keine Menschen mehr. Deshalb sind sie auch so groß mutiert. Und durch ein paar unglückliche Ereignisse kommen sie immer tiefer in dieses Bunkersystem und lernen dort ihre Bewohner kennen. Und das Besondere ist eigentlich, dass man an den Wänden laufen kann. Es gibt zusätzliche Rätseloptionen dadurch, und wir benutzen auch keinen Text. Also wir haben keine Sprache im Spiel. Ursprünglich ist der Prototyp entstanden an der ZHDK. Das waren Misha und ich. Und das Thema von dem Studienprojekt war ein Adventure in einem Kaufhaus. Damals war unser Bunkersystem noch ein Kaufhaus. Und wir haben diesen Prototyp innerhalb von 3 Monaten fertiggestellt. Dann hatten wir, da sieht man noch einen Screenshot, einen alten, da sieht man auch noch, wir haben noch Sprache drin gehabt. Das ist dann später weggefallen. So, wir haben ja eigentlich einen Publisher gefunden. Das war eigentlich eine Studienreise von der ZHDK aus. Dort hatten wir die Möglichkeit, vor einigen Publishern Studienprojekte vorzustellen, die damals ausgesucht wurden. Und wir haben dann eben später während dem Bachelorstudium von Daedalic die Anfrage gekriegt, dass sie unser Spiel interessant finden und es doch gern publishen würden. Wer ist Daedalic? Kennen vielleicht ein paar, die sitzen in Hamburg, ist ein deutsches Entwicklerstudio. Die haben auch schon einige Preise gewonnen für ihre Point-and-Click-Adventures. Sie sind damals mit Edna bricht aus recht bekannt geworden und haben jetzt das dreiteilige Adventure Deponia rausgebracht und sind eben jetzt Publisher und Entwickler für viele Point-and-Click-Adventures und sind vor allem darauf spezialisiert. Und haben inzwischen auch schon eine recht große Fanbase. Also, wir haben mit dem Publisher auf einer sehr persönlichen Basis gearbeitet. Sie haben uns überhaupt nicht ins Spiel reingeredet. Sie haben gesagt, hey, macht mal. Wir geben euch gern Tipps. Aber wir hatten doch sehr viel Freiraum. Wir hatten dann wöchentlich ein Skype-Meeting mit ihnen, um einfach ihnen zu zeigen, wie weit wir sind, damit sie sich auch vergewissern könnten, dass sie mir noch dran sind. Und auch wenn wir Fragen hatten, haben sie uns immer unterstützt und wir haben uns auch gegenseitig ausgetauscht. Wir haben zum Beispiel ihnen unser Feedback-System für Unity gegeben und sie hatten damals, sind sie an Blackguards an der Entwicklung gewesen und haben dort unser Feedback-System benutzt. Und es sah jetzt so aus, dass sie gesagt haben, wir wollen vor allem später, wenn das Spiel dann fertig ist, wir übernehmen die Werbung.
Zur Finanzierung, ich habe das schon ein bisschen angesprochen. Wir haben auch im Auftragsarbeiten angenommen, weil so ein Spiel ganz am Anfang bei einer jungen Firma halt noch nicht sofort Geld abwirft. Und das sind einige Beispiele. Die oberen zwei sind Serious Games, das sind Spiele mit edukativem oder therapeutischem Inhalt. Da ging es darum, dass man einen Roboter hat und den konnte man einspannen am Arm und der sollte helfen, dass man den Arm wieder trainieren kann, wenn der nicht mehr ganz funktioniert. Entschuldigung. Und das waren zwei Prototypen, also dafür, dass man eben ein bisschen Unterhaltung hat und die Immersion größer wird und ja nicht einfach gelangweilt trainieren muss. Das unten links, da haben wir für eine App Animationen gemacht. War auch ein Spiel für Kinder, womit sie schreiben lernen konnten. Also die mussten dann Buchstaben schreiben und wenn sie das alles richtig gemacht haben, dann kam eine schöne Animation mit Tieren oder Fantasiefiguren. Das unten rechts ist auch ein Serious Game, da dürfen wir leider nicht zu viel drüber erzählen, aber ist auch für Kinder. Ja. Und sonst eben haben wir auch Jobs nebendran. Also wir haben grundsätzlich arbeiten wir eigentlich 60% am eigenen Projekt, was wir gerne so machen und toll finden. Und 40% haben wir eben anderwertige Tätigkeiten. Also die Jungs, die arbeiten zum Teil noch Teilzeit an der Schule, Binan war eine Zeit lang am GameStop. Und ich und Jasmin, wir haben 100% gearbeitet, wenn es ging, wenn wir gerade was zu tun hatten. Aber eigentlich hatten wir immer irgendwelche Auftragsarbeiten. Das war ist noch eine gute Gelegenheit. Ja. Und sonst haben wir Ausgaben wie jeder andere, die Löhne und die Lizenzen, vor allem die Lizenzen am Anfang, das unterschätzt man, da muss man halt schon viele Programme zuerst noch sich besorgen. Ja, Miete, Versicherung und Steuern. Ja, das Übliche halt. Zu unserem Team. Wir haben eine sehr flache Firmenhierarchie. Das heißt, wir entscheiden alles zusammen, die Game Design Entscheidungen. Der Mischa ist ein bisschen der heimliche Chef manchmal, wir hören auf ihn, aber ja, grundsätzlich entscheiden wir alles zusammen. Und uns ist die Kommunikationskultur sehr wichtig, also gerade weil wir viel auch auswärts sind und nicht immer alle im Büro sind, ist es uns wichtig, dass wir gut miteinander über Programme und so weiter kommunizieren können. Und dass wir gucken darauf, dass wir mindestens zweimal in der Woche alle zusammen sind und uns dort austauschen können. Ja, wir benutzen dafür oft Skype. Also gerade am Morgen haben wir immer ein Skype-Meeting, eine Viertelstunde, dass wir uns austauschen können und feststellen können, ob es Probleme gibt und wo jeder ist, weil ja, sonst kommt man nicht wirklich weit. Dann haben wir noch ein anderes Programm. Also, wie viele Leute kennen sich hier eigentlich aus, so im Game Design-Bereich? Noch? Okay. Vielleicht kennt ihr Scrum, eine Arbeitsweise. Wir haben da auch schon viel ausprobiert. Am Anfang haben wir da mit Zettelchen gearbeitet, dass man die Task auf kleine Notizzettelchen schreibt und dann kann jeder die nehmen. Und das war dann ein bisschen mühsam. Deswegen haben wir dann mit Pivotal angefangen zu arbeiten. Das ist ein sehr praktisches Tool. Da kann man direkt Aufgaben erfassen. Sehr einfach. Und wir schätzen dann die zusammen. Im Prinzip geht es darum, dass man die Task so formuliert, dass man kleine Päckchen hat. Zum Beispiel, ich möchte, dass mein Gym läuft, also mein Charakter läuft. Und dann kann man sich überlegen, was gehört alles dazu. Mein Charakter muss laufen können, also es braucht ein Script. Mein Charakter muss eine Figur haben, also es braucht zumindest irgendein Modell oder ein Sprite. Und vielleicht noch einen Ton dazu, noch ein Laufgeräusch. Und dann nimmt man das so auf. Man schätzt es dann zusammen. Das ist ein Punktesystem, man kriegt dann mit der Zeit ein Gefühl dafür, aber im Prinzip vergibt man Punkte, was man denkt, wie lang das geht. Und dann kann man das auf der linken Seite kann man das dann priorisieren in einer Reihenfolge. Und das Tool, das merkt sich auch automatisch, wie viele Punkte man in einer Woche abschließt und macht dann eine Voraussage, wie lange man für welche Task hat. Das ist sehr praktisch. Außerdem kann man da auch Files anhängen, wie zum Beispiel PDFs oder Kommentare schreiben. Und das geht sehr gut. Das heißt, man, auch wenn man nicht im Büro ist, die ganze Zeit im Kontakt und man sieht jederzeit, wer wo dran ist.
So, ich erzähle euch jetzt noch kurz, wie wir so zu fünf mit der flachen Firmenhierarchie in Kombination mit Publisher arbeiten. Es läuft so, wir brainstormen einfach alle zusammen, wenn wir eben ein Rätsel zum Beispiel entwerfen wollen. Dann setzt sich einer dran und konkretisiert das, wenn wir uns geeinigt haben. Und wir gehen dann zusammen nochmal drüber, zum Beispiel über einen Paper-Prototype. Am besten holt man sich dann jemanden, der noch gar keine Ahnung hat von dem Rätsel oder von dem Spielabschnitt, dann lässt man den das ausprobieren, macht sich Notizen, schaut sich an, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und macht dann eben so weiter und dann fängt man langsam an, so ein kleines Grundgerüst in Unity zusammenzubauen. Ihr könnt da jetzt an dem Screenshot sehen, also es ist sehr rudimental, es hat nur einen Klotz, auf dem Spinne steht, wo dann nachher die Spinne auch stehen soll. Und der Vorteil ist einfach, dass man sich am Anfang nicht sofort in Details verliert, sondern man fängt wirklich ganz unten an und kann sich auf Wesentliche konzentrieren. Wir haben sowas dann auch schon an Tester rausgegeben, einfach zum rausfinden, wie verstehen es die Leute überhaupt? Ihr könnt euch das vielleicht so vorstellen, wenn man als Achtjähriger eine Katze zeichnet und für euch als Achtjähriger ist natürlich klar, dass es eine Katze sein soll. Und dann kommt die Mama und sagt, ah, schöner Hund. Und so ähnlich ist das, dann kann das eben auch beim Game Design funktionieren. Weil für den Entwickler ist natürlich klar, wie es funktionieren soll. Aber für den Spieler kann es ganz anders aussehen. Wenn wir dann merken, es funktioniert, dann fangen wir an, alles schön zu machen, Details auszuarbeiten, wir testen das dann auch immer wieder, wenn natürlich die Models drin sind, werden die Models verstanden, bis es dann eben fertig ist.
Noch ein paar Game Design Auszüge zur Story. Weil wir noch so ein junges Team waren, war es sehr schwer für uns einzuschätzen, wie lang die Entwicklungslänge einer Story sein wird. Deswegen haben wir das so gemacht, dass wir den Anfang, das Ende und die Mitte festgesetzt haben und den Rest haben wir dann einfach aufgefüllt, weil ja, so hatten wir die bestmögliche Flexibilität. Der Nachteil ist dabei halt einfach, dass wir manchmal nicht wussten, wie weiter, oder man musste halt viel dann wieder anpassen, weil es dann nicht mehr ganz aufgeht. Und deswegen, ja, die Unsicherheiten, die waren so ein bisschen ein Nachteil. Und deswegen, also jetzt mittlerweile denken wir, haben wir schon ein bisschen mehr Erfahrung, dass wir das nächstes Mal ein bisschen mehr ins Detail schon im Voraus planen werden. Dann, weil wir eben bei der Story nicht alles bis ins Detail geplant hatten, haben wir uns bei vielen Entscheidungen ganz stark an die Charaktere, orientiert. Die waren eigentlich schon sehr genau ausgefeilt. Der Jim, also auf der rechten Seite, das ist die grünäugige Kakerlake, der ist eher naiv und tollpatschig. Er ist eigentlich absolut lieb, würde keiner Fliege was zu leide tun, aber weil er halt so ein Elefant im Porzellanladen ist, zerstört er alles in seiner Umwelt und schadet unter anderem auch Bud, das ist die Kakerlake auf der linken Seite. Und Bud ist eher der Kritische und er sieht überall die Gefahren, aber halt auch selber ein bisschen trottelig und ja, leidet immer ein bisschen unter Jims Schlamasseln. Hier ein Beispiel, das ist eine Cutscene aus unserem Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, aber hier bleibt der Bud in einem Spinnennetz hängen. Und der Jim möchte ihm natürlich zu Hilfe eilen, baut sich einen Pömpel, einen Verlängerter, und pömpelt ihn dann so aus dem Netz raus. Und man denkt, alles ist gut. Der Bud freut sich darüber, dass er nicht ins Loch gefallen ist. Und der Jim merkt dann, irgendwas stimmt nicht mit dem Pömpel. Der bleibt da irgendwie stecken und prompt zieht er den ganzen Luftschacht herunter und wird weggestupst. Er stupst den Bud weg und weg ist Bud. Und schon wieder ist alles schief gelaufen. Und solche Szenen erlebt man oft in unserem Spiel, dass eben der Jim wieder irgendwas angestellt hat, aber er möchte es gar nicht. Und ja. Dann zum Marketing. Das Marketing hat hauptsächlich Dedelic übernommen. Wir haben da eigentlich gar nicht so viel dazu beigetragen. Und die haben das eigentlich nicht schlecht gemacht. Ich habe noch einen Trailer für euch. Den Trailer gab es auch noch in Englisch. Ja, das habt ihr schon gesehen. Des Weiteren haben sie Pressemitteilungen rausgegeben und erstaunlich viele Internetblogs haben diese auch dann aufgenommen. Wir waren sogar in einem chinesischen Blog, wir haben nichts verstanden, aber ja, es war schön zu sehen, dass wir da weltweit auch in den Internetblogs vertreten waren. Außerdem haben sie auch extra eine Webseite gemacht, die sah so etwa in so aus. In echt sieht sie noch viel besser aus, weil da gibt es eine schöne GIF-Animation auf der Seite bei den Wasserfällen. Ja, und so sah die Box aus auf der rechten Seite. Die gab es auch extra mit CD und also mit einer Musik-CD und einem Poster. Ja. Dann haben sie das Ganze vor allem, also es gab eben Boxed-Versionen, aber nur limitiert. Und hauptsächlich haben sie das Spiel über Steam lanciert, zumindest zu Beginn. Wisst ihr, was Steam ist? Kennen das die meisten? Okay, ich muss das nicht mehr groß erklären. Ist ein bisschen wie Facebook, einfach für Gamer. Man kann sich Freunde dort adden und die Leute auch stalken. Und ja, man kann jederzeit bei ihnen rein ins Spiel. Das ist sehr praktisch. Hat viele AAA-Titel. Deswegen, ja, haben es auch viele Leute. Und ist aber auch sehr indie-freundlich. Man kann dort auch seine eigenen Projekte eingeben. Man muss einfach durch Greenlight durchkommen. Das heißt, die Community stimmt ab, ob sie das Spiel wollen oder nicht. Wir hatten natürlich Daedalic an unserer Seite, deswegen die haben das ein bisschen durchgeboxt, aber auch wir mussten durch Greenlight theoretisch. Ja, und die machen auch Werbung für das neue Spiel. Und oft, wenn man neu rauskommt, ist man auf irgendwo auf einer New Games Seite drin. Das ist noch praktisch. Und die Shares sind auch relativ gut.
Dann noch kurz unsere Erkenntnisse, nachdem wir eben mit Daedalic zusammengearbeitet haben. Projektplanung ist mega wichtig. Also wir haben da am Anfang gesagt, wir sind in einem halben Jahr fertig und standen dann vor Weihnachten vor Daedalic und mussten sagen, wir brauchen doch noch ein halbes Jahr. Und das war nicht so angenehm, aber im Nachhinein war es kein Problem. Aber solltet ihr jemals irgendwie ein Projekt machen, dann schätzt die Zeit gut und dann verdoppelt die Zeit. Und so Sachen wie, ja, dann kann ich ja noch das Wochenende durcharbeiten, das funktioniert nicht. Also, oder eben wie zum Beispiel im Studium einfach alles die letzten zwei Tage machen, das funktioniert einfach nicht. Dann hatten wir auch noch so Späße wie Suiza und GEMA, also Suiza bei uns, das etwas gleiche wie hier die GEMA. Und wir hatten das Problem, dass unser Musiker dort eben angemeldet war und wir hätten eigentlich für jede Kopie der Suiza was zahlen müssen. Und das wäre auch für jede, zum Beispiel in einem Magazin, wenn unsere Demo irgendwo drin gewesen wäre, hätten wir dort Abgaben zahlen müssen. Und ja, so ein Magazin hat über 100.000 Kopien und dann hätten wir uns dumm und dämlich gezahlt. Dann wäre einfach nicht gegangen. Aber wir haben es zum Glück noch klären können. Aber es ist auch was, woran man am Anfang nicht denkt. Es ist so, dass die Suiza noch gar nicht wirklich das geregelt hat für Games. Sie waren dann auch so, oh, stimmt, weil Demos und sowas sind ja draußen, dann eben auch Trailer und so. Und wir mussten es dann so lösen, dass unser Musiker dort ausgetreten ist. Und also er ist inzwischen wieder drin.
Wobei, ich glaube, er hat irgendwie extra Verträge mit ihnen gemacht und irgendwie gewisse Rechte rausgelöst oder irgendwie sowas. Aber
es war Mods der Papierkram.
Es war mühsam.
Ja. Dann eben frühes Feedback ist mega wichtig. Wir hatten oft die Situation, dass Spieler einfach nicht verstanden haben, was wir von ihnen wollten. Auch aus dem Grund, weil wir keinen Text und keine Sprache benutzt haben. Dann ist es natürlich so, dass Marketing ohne Namen mega schwer ist. Also wir waren mega froh, dass wir Daedalic hinten dran hatten, die sich um alles gekümmert haben. Die haben Blogs angeschrieben, die haben Magazine angeschrieben. Und wenn Daedalic mit einem neuen Projekt kommt, dann schreien natürlich auch alle danach. Und alleine hätten wir das nicht geschafft. Dann ist es natürlich auch so, mit einem Publisher wird man nicht reich. Also wir kriegen nicht 100% von den Einnahmen natürlich. Und wir können auch nicht von dem Geld, das wir jetzt kriegen, das nächste Projekt bezahlen. Also es ist wirklich allein um wir kriegen einen Namen und die Leute kennen uns jetzt, darum ist es uns vor allem gegangen. Und dann ist natürlich so, auch so, dass Journey of a Roach gehört uns nicht, sondern es gehört Daedalic. Und wir haben im Grunde keine Rechte, Journey of a Roach 2 zu machen, sondern wir müssten warten, bis Daedalic uns anfragt. Ja, dann noch ein kleiner Ausblick von uns. Wir wollen weiterhin 60% eigenes Projekt machen und 40% mit Auftragsarbeiten und Nebenjobs einfach Geld verdienen und hoffen so uns halt durchzuschlagen und das nächste Projekt eventuell auch ohne Publisher anzugehen. Da ist noch unsere Internetseite und E-Mail-Adresse, falls ihr mal irgendwie Fragen habt oder so, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Ja, das war's.
Ja, guten Abend. Mein Name ist Thorsten Fleisch. Ich repräsentiere Klatz Games heute und auch Fleischfilm, das ist quasi eine Co-Produktion. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Wir haben ein Spiel gemacht, das nennt sich Tesla Punk. Und das ist eben jetzt ein Modell ohne Publisher. Wir haben das selber rausgebracht im App Store und als Free-to-Play. Jetzt werde ich mal gerade hier meine Diashow starten. So, okay. Ja, das Spiel heißt Tesla Punk. Das ist ein Shoot'em-up, ein sogenanntes Schmapp, 2D-Grafik. Und ich werde jetzt zuerst etwas über die Entstehungsgeschichte und auch die Grafik und so erzählen und später dann auch auf unser Businessmodell eingehen und die Ergebnisse, die wir da gewonnen haben. Also das, also mein Background ist, ich bin eigentlich Experimentalfilmer und die Idee war aus einem Film von mir, der schon etwas älter ist, der auch hier in der Galerie zu sehen ist, Energie. Aus dem ein Game zu machen, im weitesten Sinne. Also das war die Inspiration quasi. Der Film besteht aus Hochspannungsentladungen. Hier sieht man mal ein Still von der Ausstellung. Und diese Hochspannungsentladungen sind quasi das Thema des Films. Und das wollte ich auch dann in dem Spiel mit drin haben. So als, erste Idee quasi. Diese, weil die auch sehr gut ankam irgendwie. Und dann haben wir gedacht, also mein Bruder ist Informatiker und der hat quasi die Programmierung gemacht und wir zwei haben mit dem Spiel angefangen. Das war dann die Idee, dass dann er das programmiert und ich das quasi gestalte. Und eben angefangen mit der Idee mit den Hochspannungsentladungen. Und ja, das alleine macht natürlich noch kein Spiel. Dann haben wir uns überlegt, eben Tesla als Charakter zu nehmen, der quasi, also der Spieler wäre dann, Tesla, man hat dann ein Raumschiff, mit dem man diese Hochspannungserladung, den Tesla Death Ray, quasi wie in einem Shoot'em-up üblich, die gegnerischen Schiffe zerstört. Die Welt, in der das spielt, sollte eben dann auch in so einer retrofuturistischen Welt halt spielen. Deswegen der Name auch Tesla Punk, also so nach Steampunk, quasi die Welt der Hochspannung, also wo so, weiß ich nicht, um die letzte Jahrhundertwende oder 10er, 20er Jahre irgendwie sowas, große Maschinen, Generatoren und eben diese Hochspannungsästhetik. Und ja, so das wäre quasi dann das Design für unser Spiel. So, dann für die Schiffe selber und die Backgrounds, habe ich mit Collagen alles gemacht. Also davon ist quasi nichts gezeichnet, sondern das ist alles mit aus alten Illustrationen, alten Fotos, aus Büchern, die ich halt bei eBay oder bei Flohmärkten mir gekauft habe und dann gescannt habe und daraus halt die Spielelemente gebastelt habe. Und also hier sieht man jetzt schon einen Background, das ist von einem Bossfight, wo dann eben auch diese Energiekugel, die ich dann quasi aus dem Film noch rüber gerettet habe und hier in einer kollagierten Form nochmal als Nebengegner auftaucht. Das sind halt so diese Elemente. Und ja, also ich habe noch ein paar Collage-Beispiele, also das Max Ernst Collagen zum Beispiel, so als einfach als Einfluss für mich jetzt, das mal zu zeigen, als Stilmittel für ein Spiel. Oder eben aus dem Film, aus dem Experimentalfilm Bruce Conner, A Movie, das ist sogenannter Found-Footage-Film. Das war für mich eben das Zweite, also zum einen die Collage und zum anderen Found-Footage aus dem Film, wo man eben mit gefundenem Material arbeitet. Das ist jetzt hat mittlerweile Found-Footage eine andere Bedeutung durch diese Paranormal Activity oder Blair Witch Project Filme. Aber ursprünglich kommt das halt aus dem Experimentalfilm und ja, bezeichnet eine Filmrichtung, wo man halt mit gefundenem Filmmaterial durch, in dem, also auch kollagiert, aber durch Schnitt. Also nicht im Bild wie in der Kunst, wo man halt kollagiert, also aus verschiedenen Bildelementen. Hier wird halt in der Zeit kollagiert quasi. Jetzt noch ein paar andere Beispiele. Stan van der Beek, Science Fiction, auch ein ganz früher, der hat Terry Gilliam beeinflusst, den ich und Jan Lenitzer, der Animationen gemacht hat, auch mit Collagen. Und hier halt Terry Gilliam ist sicherlich den meisten bekannt mit Monty Python's Flying Circus. Und dann jetzt hier nochmal ein paar eigene Skizzen. Das ist jetzt quasi einer der Gegner, ein feindliches Raumschiff und die Elemente, aus denen ich den zusammengesetzt habe. Also man sieht dann halt verschiedene alte Maschinen und ja, die setze ich dann an mit Photoshop halt zusammen zu neuen, in dem Fall Gegnern. Teilweise auch mit Animationen, aber das kommt dann halt ein bisschen drauf an, also das ist natürlich auch ziemlich viel Arbeit. Aber teilweise kann man halt schön einzelne Elemente raus isolieren und dann halt ein bisschen rotieren oder ein bisschen verschieben und dann hat man halt auch ein bisschen ein lebendigeren Gegner. Hier nochmal ein paar Prototypen von dem gleichen Schiff. Einfach verschiedene Stadien. Und hier ein anderer Gegner, der eine ähnliche Form hat, in einem späteren Level auftaucht. Und darüber auch eine Skizzenversion. Und hier, wo man jetzt noch besser sieht, quasi die, wie der zusammengesetzt ist, weil er einfacher ist als der Gegner vorhin. Also manche sind halt auch sehr einfach durch eine Spiegelung oder so kann man schon schnell zu einem ganz passablen Ergebnis halt kommen. Wobei der auch noch animiert ist, das sieht man jetzt natürlich nicht, aber dann der mittlere Teil, der flickert dann so ein bisschen und das sieht dann eigentlich ganz witzig aus. Und hier noch ein ganz sehr simpler Gegner, das ist einfach da diese komische Bohrmaschine oder sowas. Nee, Schleifmaschine ist es. Einfach rotiert, ein bisschen gedreht, beziehungsweise gespiegelt und dann rotiert. Und dann ist es eigentlich schon ein ganz guter Gleitergegner. Oder hier für einen späteren Gegner so ein Grammophon-Gegner, weil es auch die Musik auch im Spiel noch eine große Rolle spielt. Noch ein Beispiel. Und hier ein Bossgegner, der jetzt ein bisschen komplexer aufgebaut ist. Das ist auch eine frühere Skizze. Hat sich dann so weiterentwickelt und sieht dann im Spiel so aus. Wobei jetzt hier auch gerade bei den Bossgegnern natürlich mehr animiert ist, weil die zum einen halt sich nicht so schnell bewegen. Das heißt, man kann die Animation dann auch sehen, weil bei schnelleren Gegnern dann sieht man die Animation unter Umständen gar nicht. Und gerade bei so einem eher bedrohlichen, sich langsam bewegenden Gegner kann man halt auch schön so Animationen noch haben. Also ich habe oben die Hochspannung drin, die halt flickert. Dann dieses runde Ding, das dreht sich halt. Die Kolben links und rechts, die gehen halt rauf und runter. Und dann schießt er dann noch so Laser aus aus diesen Kolben raus, um den Gegner gefangen zu nehmen. Dass man dann also auch nochmal das Spielfeld nochmal verkleinert. So, das ist unser Editor. Wir waren drei Personen, das heißt unser Programmierer, der den Editor geschrieben hat, ich die Grafik, die Musik und dann hatten wir noch jemanden, Micha, der das Level-Design und das Game-Design gemacht hat. Und man kann also jetzt hier, wir haben links die verschiedenen Gegner, die im Spiel auftauchen oder halt Elemente, die man dann halt aufklappen kann und dann kann man denen halt verschiedene Eigenschaften zuweisen, also eine Bewegungskurve oder eine Scale-Kurve oder verschiedene Ereignisse halt. Und oder natürlich auch ein Schießmodul, ein Bullet-Shoot-Module, wo man dann halt auch nochmal Parameter hat, die man dann teilweise über Keyframes halt in der Zeit arrangiert, dass das Ganze dann halt, damit das Ganze halt einen Levelaufbau ergibt. Ja, hier ist nochmal ein paar Screens und noch ein bisschen was zum Spiel selber. Also hier, das ist quasi dann unser Spieler, Tesla, der die Gegner abwehrt. Und wir haben halt um das Spiel ein bisschen interessanter zu machen, haben wir halt eine Mechanik, dass wir die Kugeln auf dem Bildschirm canceln können und damit die Anzahl der Bullets, die auf dem Bildschirm sind und gecancelt werden, werden zu dem Multiplier, den man links oben im Bild sieht, hier 673, dazu addiert. Und der Multiplier, der multipliziert den Score. Das heißt, wenn man also viele Kugeln cancelt, dann bekommt man halt einen größeren Highscore. Gleichzeitig macht man das Spiel aber auch schwerer, weil an dem Multiplier gekoppelt halt auch unsere Dynamic Difficulty ist. Das heißt, je höher der Multiplier, je schwerer wird das Spiel. Das heißt, es tauchen dann mehr Gegner auf. Diese Gegner, da entstehen noch mehr, schießen noch mehr Kugeln. Und man macht also viel mehr Punkte. Allerdings wird es auch wesentlich schwerer. Eben auch, um halt es einerseits für Anfänger irgendwie zugänglich zu haben, weil wenn man gleich loslegt mit vielen Kugeln, ist es natürlich sehr schwierig, einen Anfänger dafür zu begeistern. Und so ist es halt, das passt sich dem Spieler ein bisschen halt an. Und damit man diese Bullets canceln kann, muss man allerdings diese Voltage Tanks, die hier auf der Seite sind, diese drei blauen länglichen Dinger, die müssen halt gefüllt sein, beziehungsweise einer muss gefüllt sein pro Cancel. Und dann leert er sich und man kann ihn dann wieder auffüllen mit diesen blauen Würfeln. Die werden von den Gegnern gedroppt, wenn man die abschießt. Also das ist unsere Spielmechanik so ein bisschen, ja. Dass man halt diese Voltage Cubes, nennen die sich, einsammelt, um dann mehr Kugeln zu canceln können und dann mehr Multiplier zu haben und dann höheren Score zu bekommen, weil Shooter sind eigentlich so sehr score-orientierte Spiele. Hier ist nochmal ein anderer Level, der vom Design ganz anders ist. Wir haben also auch versucht, dann von jedem Level einen anderen Look zu geben. Diese hat halt mehr so einen Blaupausen-Look. Und hier sieht man nochmal den, das habe ich vergessen zu erwähnen, wenn man dann halt diese Kugeln cancelt, dann werden die auch als Multiplier angezeigt, also hier mal 114, das hier heißt, das waren 114 Kugeln auf dem Bildschirm, die jetzt zum Multiplier dazu addiert werden. Und gleichzeitig hat man dann für ungefähr anderthalb, zwei Sekunden dann diesen Superstrahl, der dann halt auch schneller die Gegner platt macht. So, das soweit zum Spielen. Ja, und wir sind dann eben selbstständig ohne Publisher über den App Store halt zuerst auf iOS raus. Das ist jetzt das Menü von der iOS-Version. Und wir hatten zuerst überlegt, das als Premium-Titel rauszubringen. Allerdings wurde uns von allen Seiten dazu abgeraten, weil Premium sehr, sehr schwer wohl läuft auf dem mobilen Markt und alle eigentlich uns dazu geraten haben, das als Free-to-Play rauszubringen. Was ein bisschen schwierig war, weil wir es eigentlich als Premium rausgebracht hatten. Und dieses Arcade-Modell ist eigentlich auch nicht so richtig kompatibel mit dem Free-to-Play-Modell. Dann haben wir uns halt entschieden, noch ein zusätzliches Spiel zu machen zu unserem eigentlichen Arcade-Spiel, das mehr Casual-Gamer ansprechen sollte und eben auch mehr Möglichkeiten zur Monetarisierung halt bietet. Und das war dann halt unser sogenannter Survival-Mode. Da kommen einem so Gegnerwellen entgegen, die immer schneller werden und immer schwieriger zu vernichten sind. Das heißt, man braucht immer einen stärkeren Schuss und den Schuss kann man eben ableveln über Inventar, ein Zusatzmenü. Und um den Schuss aufzuleveln, muss man halt Münzen bezahlen. Diese Münzen sammelt man ein im Spiel. Die werden auch von den gekillten Gegnern gedroppt. Um das zu beschleunigen, kann man natürlich Münzpacks kaufen. Also das ist das bekannte Free-to-Play, dass man halt Münzpacks sich kauft und dann seine Spielfigur schneller aufleveln kann. Also man kann sowohl dann auch One-Time-Items sich dafür kaufen oder eben den Schuss aufleveln oder auch die Hitbox verkleinern und sich auch zum Beispiel andere Schiffe kaufen, die dann andere Eigenschaften haben, wie zum Beispiel einen Magneten, dass der die Münzen schneller einsaugt oder einen größeren Radius einsaugt. Hier ist dann unser sogenannter Tesla-Mart, wo man dann halt diese Sachen kaufen kann. Und wir haben dann versucht, mit zwei Monetarisierungsmodellen oder mit zwei Währungen zu arbeiten. Zum einen die Ingame-Währung, die Coins, die man halt auch erspielen kann. Zum anderen aber auch sogenannte Builds, die man nicht erspielen kann, die man nur kaufen kann. Das waren in dem Fall, jetzt konnte man Zusatzschiffe nur über Builds kaufen. Und auf unseren anderen Mode bezogen, auf den Arcade-Mode, konnte man sich Continues auch nur über Builds kaufen. Also Continue heißt, wenn man gestorben ist im Level, konnte man mit einem Continue ab der Stelle weiterspielen, wie das auch von Spielhallen, wie man das halt kennt, ist ein Continue, man spielt dann einfach von der Stelle weiter. Die Credits selber, also um das Spiel zu spielen, hatten wir 25 frei erstmal. Wenn die aufgebraucht waren, haben die sich langsam wieder aufgeladen über Zeit, bis zu maximal 5. Man konnte also dann nicht mehr als 5 Credits haben und musste dann, wenn die verspielt waren, dann halt warten oder eben auch das über unsere Ingame-Währung halt kaufen. Dann hatten wir uns überlegt, weil wir eben ein kleines Team sind, kein Marketing haben, kein Publisher, dass wir versuchen, das über Facebook zu machen. Also wir haben, das war sehr aufwendig technisch, das hat uns sehr viel Zeit gekostet, eine Facebook-Integration, das heißt, dass wir sowohl Highscores über Facebook tauschen konnten, dass man Freundeslisten angezeigt bekommt und dann eben auch, dass man zum Beispiel, wenn man seine Credits verbraucht hatte, dass man Credits versenden kann an Freunde. Man bekommt dann selber einen Credit und der Freund bekommt halt auch einen Credit. Das war halt auch gedacht, um das irgendwie, dass dann halt mehr Leute das Spiel halt dadurch bekannter machen, also dass es sich ein bisschen verbreitet dadurch. Ja. Hat aber leider nicht besonders gut funktioniert. Also das war sehr viel technischer Aufwand für eigentlich wenig Nutzen, weil es hat kaum jemand benutzt. Also ja, das kam dann also, nachdem wir ungefähr ein Jahr daran gearbeitet haben, kam das dann für iOS raus, kurz danach dann für Android und dann etwas später, ein paar Wochen später auch fürs Windows Phone. Und also wie gesagt, wir hatten halt nicht viel Marketing, wir haben das Marketing selber gemacht, wir haben sehr viel Blogs angeschrieben, wir haben sehr viel da versucht selber aktiv zu sein und auch ein paar durchaus sehr gute Rezensionen bekommen, aber halt nur in so kleineren Blogs. Wir haben es überhaupt nicht in die Mainstream-Presse oder so geschafft, sondern wirklich nur so kleinere Seiten. Aber die waren uns sehr, sehr gut, sehr positiv eingestellt, auf jeden Fall. So, jetzt dann zu den Ergebnissen. Also auf iOS hat es überhaupt nicht funktioniert. Wir hatten nur, sieht man hier, 4250 User. das war eigentlich unsere Plattform, unsere Hauptplattform, wo wir uns am meisten von versprochen haben. Das hat am wenigsten funktioniert. Und eben über In-App-Purchases gerade mal 26,83 € eingenommen. Android lief etwas besser mit 28,446 Unique Users und 187,76 € Monetarisierung soweit. Und Windows Phone, wo wir uns gar nicht so viel versprochen haben, da lief es halt am besten. Vermutlich auch, weil die Sichtbarkeit einfach am größten ist. Das ist halt eine Plattform, da gibt es nicht so viele Spiele, ist noch nicht so überlaufen wie iOS, wo es halt wirklich unmöglich ist, irgendwie sichtbar zu sein, wenn man kein Marketing hat. Da haben wir halt fast 200.000 Users, leider aber bei der Monetarisierung halt auch nicht viel mit verdient. Und ich muss noch sagen, bei der Windows-Version ist jetzt bei der Summe, das habe ich leider nicht getrennt, auch noch eine XT-Version mit drin. Wir haben nämlich danach das noch als Premium-Version rausgebracht, die dann ohne In-App-Käufe halt war, wo man so viel spielen konnte, wie man wollte und wo das mit den Coins, mit dem Aufleveln von dem Runner-Mode auch anders gebalanced war, dass man halt da schneller aufleveln konnte mit den In-Game-Coins. Also das ist da mit dem eigentlich zusammen. Ja, jedenfalls, also aber von der Sichtbarkeit lief es auf der Windows-Plattform wirklich am besten. Wir waren zeitweise Platz 4 in Hongkong, in China waren wir Platz 20, in USA auch so Platz 20 bei den Free Games. Das lief also zumindest von den Zahlen nicht so schlecht. Dann haben wir uns halt entschlossen, dass es kam gerade die Ouya raus, das eben auch für die Ouya zu adaptieren. Dann eben als Premium-Version und eben eigentlich, was für den Arcade-Mode auch näher liegt, als mit Controller spielbar. Das hat nochmal ein bisschen Arbeit gekostet, das an den Controller natürlich anzupassen, weil es vom Gameplay ganz anders ist. Man legt natürlich nicht so schnell die Wege zurück, wie man das auf einem Touchscreen machen kann. Das heißt, es muss alles anders gebalanced werden. Das hat auch länger gedauert, als wir gedacht hätten. Aber ging dann eigentlich doch ganz gut. Ja, da sieht man also, diese Version haben wir dann rausgebracht für $4.99 und davon 41 verkauft. 900 haben es halt ausprobiert. Man kann ja jedes Spiel auch testen. Hat also auch nicht sehr viel monetarisiert. Aber das ist auf der Ouya sowieso schwierig, wie wir dann gesehen haben. Also selbst Erfolgstitel wie Clark, das ist auch ein anderes Berliner Studio, die haben wir kurz kennengelernt. Das war lange Zeit in den Top Ten und das war allerdings ein Titel, der nur für die Ouya erst rauskam. Ich weiß auch gar nicht, ob es den mittlerweile für andere Plattformen gibt. Aber jedenfalls, die haben natürlich wesentlich höhere Sales gehabt, aber trotzdem auch nicht viel damit verdient eigentlich. Und den hier bespielt man auch wesentlich aufwendiger mit, ich glaube, 6 Leuten im Team über 2 Jahre oder so. Also gar kein Vergleich mit unserem kleinen Titel. Ja, und dann haben wir eben noch die Windows-Version, weil die Windows-Version am besten lief, auch noch als Premium rausgebracht. Und das sind jetzt hier knapp 1500 Unique Users. Wobei die nicht alle bezahlt haben. Wir haben das halt auch eine kurze Zeit, um das ein bisschen, weil es am Anfang auch schleppend lief, haben wir das mal kurz für 3 Tage oder so für umsonst gehabt, um dann wenigstens eine gewisse Userbase noch zu schaffen. Aber ja, also da war irgendwie unser Momentum auch schon weg wahrscheinlich, als wir das rausgebracht haben. Ja, soweit also die Vergangenheit. Und jetzt haben wir halt vor, das Spiel noch für die Wii U rauszubringen. Das heißt, wir haben jetzt schon die Lizenz von Nintendo und wir sind schon dran und hoffen, dass wir das so im Juli rausbringen können. Wir haben jetzt den Arcade-Mode nochmal aufgebohrt. Also wir haben noch die Grafik noch ein bisschen komplexer. Wir haben jetzt 6 Level, 6 verschiedene Level. Bisher hatten wir in der Free-to-Play-Version 3, in der Premium-Version 4 Level. Jetzt haben wir also 6 Level. Und noch ein bisschen Zusatzcontent, ein Mission Mode, wo man dann quasi noch Sachen freispielen kann, wie so Galerie, so ein paar Bilder, wo ich jetzt eben auch ein paar hier dabei habe, die man dann halt, man muss halt verschiedene, 500 Bullets auf einmal canceln oder 500 Gegnertypen von einem bestimmten Gegnertyp vernichten oder irgendwie so, wie man das auch manchmal bei manchen Casual-Spielen halt kennt, um so ein bisschen Replayability mehr zu haben, dass man dann halt auch Sachen freispielt. Hier noch ein anderes Foto. Und wir haben uns jetzt auch entschieden, dass wir keine Continues in dem Sinne anbieten, dass man von der Stelle, wo man gestorben ist, weiterspielen kann, sondern man muss dann immer wieder vom Level anfangen, weiterspielen, um das auch noch ein bisschen schwieriger zu machen und es ein bisschen interessanter zu machen, dass man dann auch wirklich ein bisschen dafür kämpfen muss, den letzten Level zu erreichen. Ja. So, jetzt habe ich noch einen Trailer vom Spiel. Ja. Jetzt noch gerade eingefallen ist, wir hatten auch ursprünglich geplant, das noch als Facebook-Spiel rauszubringen. Das haben wir aber dann geknickt, nachdem wir gesehen haben, dass Facebook überhaupt nicht funktioniert. Ja, das war's von meiner Seite. Vielen Dank.
Ja, also vielen Dank für die Vorträge. Ich würde gleich mit einer Frage beginnen an euch beide. Jasmin und Binan, und zwar, vielleicht könnt ihr das noch ein bisschen stärker ausführen, also die Hilfe, die ihr vom Publisher erhalten habt. Also ich finde es natürlich toll jetzt, dass wir wirklich diesen Vergleich haben, oder? Das wurde jetzt bei Thorsten auch wirklich dann klar, wie man ein bisschen auch im Marketing im Schilf steht quasi, wenn man so sagen darf, während bei euch da der Publisher ja sehr stark eigentlich geholfen hat im Marketingbereich. Jetzt vielleicht zuerst mal, wie war die finanzielle Hilfe und wie war nachher die Unterstützung eben im Marketingbereich auch für euch?
Also finanziell, das ist halt auch so ein Ding, wenn man mit einem Publisher zusammenarbeitet. Wir haben einen Knebelvertrag, was ist in Hinsicht, wie viel Geld sie uns gegeben haben. Es war nicht sonderlich viel. Also wie gesagt, das hat uns nicht das ganze Projekt finanziert. Und wir mussten eben auch während dem Projekt nebenher arbeiten. Also ja. Eben später war es dann so, kurz vor, bevor wir fertig waren mit dem Spiel, haben sie angefangen, Blogs anzuschreiben. Sie haben dann auch immer wieder Assets von uns verlangt, was zu der Zeit natürlich super toll ist, wenn man sowieso im Deadline-Stress ist. Dann kommt da Lelik und sagt, ja, bis heute Abend hätten wir gern noch 20 Bilder von euch. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, also. Sie haben sich wirklich extrem reingelegt mit dem Marketing. Sie haben eben, wie gesagt, die ganze Webseite auf die Beine gestellt. Sie haben auf Facebook Werbung gemacht. Sie haben ihre Blogs angeschrieben. Sie haben bei Magazinen angeschrieben. Sie haben auch eben internationale Blogs angeschrieben, die natürlich wissen, wer Daedalic ist und die dann auch sich drum kümmern, dass das weitergegeben wird. Ja, sie haben eben das ganze Boxed-Marketing gemacht, also eben CD haben, wir haben ja dann nachher eine Boxed-Version gehabt für den Laden, wo auch ein Soundtrack drin war, und das haben alles sie gezahlt, also wir mussten da überhaupt gar nichts für machen. Sie haben auch das Design gemacht, da müssten wir uns komplett nicht mehr drum kümmern, was eben vor allem das ist, was viel Zeit und Erfahrung in Anspruch nimmt.
Ich glaube, man muss auch immer sehen, wie viel Mannjahre in einem Spiel stecken, oder? Das ist, wie viel würdest du, Thorsten, schätzen bei euch? 2 Mannjahre?
Ich glaube schon, ja.
Also man kann sich das...
Also wenn wir fertig sind, also die haben wir noch nicht, aber wenn wir fertig sind, haben wir wahrscheinlich so...
Und bei euch werden es so 4 oder 5 Mannjahre sein.
Ja, also 1,5 mal 5 mehr oder weniger.
Also nur einfach, dass man, jetzt kann man sich selber hochrechnen, Mannjahr mal wie viel man so in einem durchschnittlichen Lohn verdient, wie viel Geld das eigentlich ist, das in diesen Projekten steckt, die alle vorfinanziert sind, oder? Auch in eurem Fall ist es im Prinzip vorfinanziert. Oder? Also nicht die Finanzierung steht und man kriegt das Geld für die Zeit, sondern es ist umgekehrt, man muss es nachher reinholen. Einfach, dass man sich bewusst ist, in welchen Größenordnungen man spricht und wenn man daneben ein Reihenhaus stellen kann und es ist etwa gleich teuer. Aber man sieht natürlich nicht jemanden, der jeden Tag hingeht und Fliesen legt und zuerst einmal das Fundament aushebt, dann das Fundament gießt und dann die Wände hochzieht. Also einfach, damit man den Vergleich sieht, oder auch? Und wie viel dann effektiv noch ins Marketing fließen müssen, damit man eben wirklich aufmerksamkeitsökonomisch überhaupt dahin kommt, damit man wahrgenommen wird. Weil das ist ja das große Problem, oder?
Genau, das ist das Schwierigste.
Ja. Auch vielleicht nur eine kurze Zahl noch am Schluss, dass man das, also ich möchte einfach, dass man das weiß. Bei einem Retail-Spiel verdient man 3 bis maximal 15%. Also das, was im Laden steht als Box, verdient der, der es macht. Und bei den elektronischen Kanälen ist das natürlich theoretisch 70%, 30% geht weg für den Publisher, für den Store und nochmal 70% bleiben dann übrig. Also da sieht es im ersten Moment sehr viel besser aus, was man selber kriegt. Man hat auch weniger Risiko wie in eurem Fall, wo es dann wirklich halt 20.000, nein, so viel habt ihr glaube ich nicht, aber sagen wir 5.000 Retailboxen, die man nicht loskriegt, oder? Als Risiko. Aber das hat bei euch alles Daedalic übernommen, glaube ich, soweit ich das verstehe.
Genau.
Ja. Jetzt vielleicht zum Vergleich bei Thorsten. Wie sah's? Also du hast gesagt, 2 Mannjahre habt ihr daran gearbeitet, ungefähr.
Ja,
das wären ja auch wieder sicher 200.000 oder so.
Ja.
Oder sowas in die Richtung, die das muss irgendwie ja auch gestellt werden, oder?
Ja, die sollen jetzt hoffentlich bei der Wii U-Version reinkommen.
Ich meine, das ist ja schon etwas Interessantes, oder? Dass also
Das Problem ist ja jetzt eigentlich, dass ihr diese Arbeit auch reingesteckt habt, aber da es auch beim Marketing nicht hinhaute, oder? Auf die eigene Art und Weise.
Ja, also das war sicherlich schwierig, mit dem das Marketing selber zu machen. Das haben wir also unterschätzt oder das haben wir ein bisschen euphemistisch gesehen. Aber ich denke auch, dass unsere Zielgruppe nicht so richtig gut definiert war. Wir haben es ja auch anders geplant. Das war ja eigentlich als Arcade-Premium-Ding irgendwie geplant und dann sind wir halt umgeschwenkt auf diese Free-to-Play, weil alle abgeraten haben. Und jetzt sind wir aber eigentlich wieder beim Premium und gerade bei der Wii U denke ich, dass die Leute eher unser Spiel gut finden als jetzt beim Mobile und dass wir auch da eher auffallen oder dass wir da noch eher die Chance haben aufzufallen, weil der Markt auch noch nicht so groß ist. Also vergleichbar wie mit dem Windows Store, der eben auch, da gibt es noch nicht so viele Spiele und bei dem Nintendo Store, da ist auch noch nicht so überlaufen. Also, und das ist eine andere Community, also da habe ich zumindest noch Hoffnung.
Also das ist ja so ein bisschen die Dark Side von dem Gespräch über Demokratisierung der Spielproduktion, oder? Ihr seid ja eigentlich von der Aufmerksamkeit her sehr gut gefahren, oder? In eurem Fall. Ihr habt 100% Aufmerksamkeit gekriegt für euer Spiel heute. Oder?
Mhm. Am Ende weiß man ja nicht ganz genau, wie viele Leute es erreicht hat.
Ihr wart zumindest auf jedem Blog, den es gibt, der sich irgendwie mit Games befasst, den ich gesehen habe, und in fast jeder Zeitschrift, oder? Zumindest europäisch.
Aus Schweiz halt, weil in der Schweiz gibt es eben noch nicht so wirklich Firmen, Games-Firmen und da ist dann halt zusätzlich noch Aufmerksamkeit erregt worden.
Ja.
Ja. Also es muss man schon sehen, oder? Aufmerksamkeit ist wieder ein großes Gut geworden in dieser Branche, nachdem es eine Zeit lang einfach über diese Konsolen gemacht wurde. Konsolenhersteller haben das rausgebracht, sie haben den Markt kontrolliert und haben dadurch gesagt, was angesagt ist und was nicht. Und als Entwickler ist man jetzt wieder selber da und muss das selber managen. Also in deinem Fall oder in eurem Fall.
Ja, genau. Und es ist auch irgendwie unangenehme Arbeit jetzt. Von mir ausgesprochen, von meiner Erfahrung ausgesprochen. Ich habe das Ding halt irgendwie fertig, designt und alles und da viel Arbeit reingesteckt und jetzt muss ich auch noch mich hinstellen und rumschreien, bitte, bitte spielt das und das ist eigentlich, mag ich das gar nicht.
Ja, aber das ist ja das große Problem. Du stehst vor einem vollen Markt eigentlich.
Ja, genau.
Also dein Spiel ist fertig,
aber
der Markt ist voll mittlerweile. Also in diesen 5, 6 Jahren, wo wir da eben jetzt diese mobilen Spiele wirklich haben, ist am Anfang hat man wirklich noch Aufmerksamkeit erregen können, oder? Die ersten 2 Jahre.
Also gerade Sachen, die besser produziert waren oder so. Und weil da gibt es ja auch ganz große Qualitätsunterschiede.
Und es ist derart schwierig, sich durchzusetzen. Es gibt auch haufenweise Kopien von irgendwelchen Spielen da drin, die dann auch wieder versuchen, etwas vom Kuchen sich zu holen, oder?
Ja, das über irgendwelche Keywords, Optimierungen und so. Das gibt ja ganz viele Bereiche, wie man Aufmerksamkeit schaffen kann. Aber
also wer hier drin hat Tesla Punk schon mal gespielt? Wer hat Journey of a Road schon einmal gespielt? Uiuiui. Gut, dann machen wir es umgekehrt. Wer hat von Journey of a Road schon mal gehört? Ah, doch, ein paar. Wer hat von Tesla Punk schon einmal gehört? Gut sind wir hier. Okay. Jetzt seid ihr ja Newcomer in der Szene, oder?
Ja.
Eigentlich. Bei euch beiden, also bei beiden Teams geht es ein bisschen auch um Ausdruck. Für was steht ihr? Also was ist eure Identität, die ihr verkauft?
Identität, Authentizität.
Authentizität, also der typische.
Ja, ich weiß nicht, also bei mir halt auch das, es ist halt auch so ein fast One-Man-Ding. Also wir natürlich mal im Team, aber das ist halt die Grafik, die Musik und das Konzept, das ist irgendwie halt auf meinem Mist gewachsen. Und das ist natürlich anders als dann in einem größeren Team, wo dann die Aufgabenbereiche sich mehr verteilen. Aber es ist halt Game Design hat jemand anders noch gemacht.
Also warum ich das in diesem Kontext frage, ist natürlich, wenn man sich den Markt anschaut, dann ist jeder Indie-Designer, der auftritt, oder die meisten verkaufen in einem gewissen Sinn ihre Identität oder sagen wir so, was sie rüberbringen wollen oder was ihnen ein Anliegen ist. Also als Beispiel, wer hat den Film Indie Games oder Gamer der Film gesehen? Oh, okay. Gutes Beispiel aus dem Jahre 2008, Kickstarter finanziert, geht es nur darum, was für Identitäten kreiert man. Und das kann man natürlich in der Aufmerksamkeitsökonomie auch einsetzen und sagen, ich bin der, in deinem Fall, der tatsächlich eben zu Hause, das hat er vorher erzählt, solche Tesla
Röhrenspulen
gebaut hat und aus dem auch sich wirklich für Tesla interessiert. Also kommt ihm nicht zu nahe, er könnte noch geladen sein. Wie steht es bei eurer Identität?
Also ich denke, bei Journey of a Road, das ist eigentlich ein klassisches Spielprinzip, ein Adventure. Aber wir haben es geschafft, einen Twist reinzubringen, mit dem an Wänden laufen zu können. Und auch der Inhalt, also auch die Charaktere, sind ja eigentlich Kakerlaken. Und viele Leute haben vorher gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich das Wort Kakerlaken und süß in einem Satz verwenden werde. Und ich glaube, das ist so ein bisschen unsere Spezialität. Also was Gewöhnliches zu nehmen oder auch was Ekelhaftes zu nehmen, aber da was komplett Gegenteiliges reinzubringen. Also bei den Charakteren eben sind es Kakerlaken und süß, aber auch beim Spielprinzip, es ist was Klassisches gemischt mit etwas Neuem. Und ich denke, in diesem Bereich wollen wir weiterfahren, dass wir da immer einen Twist reinbringen. Wir brechen auch viele, also wir nehmen auch sehr stereotype Charaktere, aber wir versuchen diese immer wieder zu brechen. Ja.
Habt ihr denn, also es gilt dann wieder die Frage an beide, das Gefühl, ihr seid schon da gefangen? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel von außen kommen würde und Journey of a Road gespielt hätte, nicht nur davon gehört, gespielt hätte, dann würde ich jetzt mir die Frage stellen, okay, kommen jetzt kommt jetzt dreimal so etwas Journey of a Roach oder denkt ihr wieder was anderes zu machen?
Also wir planen gerade was ganz anderes. Wir haben eben gesagt, wir sind ein fünfköpfiges Team. Wir können auch sagen, wir haben keine Lust mehr auf Adventure-Spiele. Wir machen jetzt irgendwie mal was anderes. Und klar, wir sind jetzt vor allem bei den Leuten bekannt, die Point-and-Click-Spiele spielen. Aber ich glaube, wir schaffen es auch, die irgendwie zu anderen Spielen zu bringen dann.
Jetzt so, warum ich das natürlich auch frage, ist, wie heißt der Macher von Minecraft?
Notch.
Gut. Wer hier drin wird enttäuscht sein, wenn Herr Notch als eines der nächsten Projekte zum Beispiel ein... Ja, das ist eben gefährlich. Ein Ego-Shooter bekannt geben wird, wer wird enttäuscht sein? Wer wird nicht enttäuscht sein? Und wer schweigt? Das war jetzt Schweizerisch, okay, die Mehrheit. Gut, es ist eben schon ein Problem, dass man eben dann auch gefangen ist auf das, dass man das weiterhin tun muss und nicht nur einfach mehr machen kann, was man will. Bestes Beispiel sind Herr Fess, Fisch und so weiter, oder? Wo es die Frage geht, können die überhaupt noch was anderes machen, um ernst genommen zu werden, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wer würde Christo, heute war es Christo, die Verpacker ist Christo, oder? Wer würde den heute noch kennen, wenn er 1000 verschiedene Sachen gemacht hat, aber stattdessen kennt ihn inzwischen jedes Schwein, weil er was tut? Er verpackt Sachen. Jetzt noch die Frage an dich, hältst du dich schon für gefangen?
Ich könnte mir vorstellen, einen zweiten Teil zu machen, wenn der jetzt irgendwie doch noch erfolgreich werden sollte, ja. Aber eigentlich habe ich jetzt ganz andere Pläne, und zwar einen Horror-Feature zu machen, einen Film, ja. Und ich mache sowieso halt ganz viele verschiedene Sachen.
Okay. Also du bist nicht Christo?
Noch nicht. Wenn irgendwas mal Erfolg hat, dann vielleicht.
Aber vielleicht wäre das ja...
Das ist ja auch ein Teil der Aufmerksamkeitsökonomie. Also das ist ja eigentlich damit drin, dass man halt nur so das auch schafft, die zu halten. Oder das ist irgendwie ein Kapital, das man halt hat, diese Aufmerksamkeit, wenn man halt irgendwie so ein Festspiel oder halt Minecraft gemacht hat. Das hat dann halt Aufmerksamkeit. Und dann ist man so gesehen darin gefangen.
So sehe ich das jetzt ein bisschen. Aber die Aufmerksamkeit, die hält man ja auch wirklich mit einer guten Identität. Und das war eigentlich die Frage vom René zuvor, oder? Also ob da die Identität da ist. Und bei dir wäre natürlich schon irgendwie die Möglichkeit, mit dieser Elektrizität hier wirklich eine Identität zu setzen. Das war... Ja. Das. Da müsstest du jetzt noch schnell erklären, also was du zu Hause wirklich gebastelt hast.
Naja, dann dieses, haben wir die. Dieses Elektrizitätsthema, das habe ich halt, da bin ich halt schon länger dran. Also dass ich halt über den Tesla-Spulenbau zu meinem Film Energie, wo ich das dann halt weiter getrieben habe, jetzt über das Spiel, obwohl das im Spiel ja eigentlich jetzt ein bisschen subtiler ist als jetzt in dem Film zum Beispiel. Aber das ist jetzt halt ein Thema, was mich schon länger beschäftigt, ja.
Hat, glaube ich.
Nein, also was ich denke, was bei uns so die Idee ist eigentlich, dass wir mit dem Namen Kobold Games irgendwann so weit kommen, dass wir bei den Spielern irgendwie wie so ein gutes Gefühl wecken können, wie zum Beispiel eben, keine Ahnung, Mojang eben, die Minecraft gemacht haben, die haben inzwischen ja auch andere Spiele gemacht, die nicht wie Minecraft sind. Oder eben auch Valve oder Bethesda, dass man einfach, dass ein Spieler deinen Firmennamen sieht, dass sie wissen, sie haben ein gutes Spiel vor sich und es muss nicht eben nur das Minecraft sein oder das Point-and-Click-Adventure. Das finde ich cool.
Ja, ich habe nicht gesagt, dass ich auf Christo stehe. Überhaupt nicht. Also ich finde mit der Zeit, also spätestens beim Bundestag fand ich es dann jenseits. Aber ich würde ja gar nichts anderes sagen. Ich glaube nur, was eines der größten Probleme ist, wenn man über Businessmodelle redet von Games, ist halt, dass jeder, also wir sehen das auch in der Ausbildung, dass jeder das Gefühl hat, ich mache ein gutes Spiel und dann kommt schon gut. Und das ist natürlich nicht der springende Punkt, sondern wenn, sagen wir zum Beispiel, der Elektroingenieur Tesla damals irgendetwas patentiert hat, wie zum Beispiel den Wechselstrom, den Motor als Beispiel, dann konnte er das nehmen, rausnehmen, es immer wieder verfeinern und besser machen und es immer wieder verkaufen, oder? Bis es dann jeder einen Elektromotor gehabt hätte. Aber einfach, er konnte das machen. Das ist in der Games-Branche der Unterschied, ein bisschen auch wie in der Filmbranche, oder? Man macht ein Produkt und dieses Produkt hat, noch schlimmer als in der Filmbranche, eine Halbwertszeit. Es wird nämlich, je älter das es wird, umso unattraktiver für den Markt. Oder? Und das ist, glaube ich, ein Problem.
Vielleicht auch mehr bei AAA-Titeln. Ich weiß nicht, ob das bei den Indies auch so ist, oder? Also ich habe jetzt das Gefühl, dass wir unser Spiel auch noch länger versuchen können, auch auf andere Plattformen zu bringen. Also jetzt nicht über 10 Jahre oder so, aber das ist nicht so eine ganz schnelle Halbwertszeit, halt, weil man ja auch nicht so viele Leute gleich erreicht, sondern das
ist. Aber es ist immer was Neues, wenn es auf eine neue Plattform ist, oder? Es ist nicht dasselbe. Ja, ich glaube nur einfach, dass man sich bewusst sein muss, das Einzelspiel ist kein Businessmodell. Also ja, es ist einfach klar. Ein Spiel. Die ein Businessmodell hatten jetzt im Vergleich, waren die Facebook-Firmen, weil die über Jahre dieses Spiel treiben konnten. Man hat geglaubt, es gehe 30 Jahre. Es hat 3 Jahre gereicht und jetzt haben sie alle Probleme genau mit diesem Geschäftsmodell. Aber prinzipiell ist es einfach noch kein Geschäftsmodell. Darum ist, glaube ich, auch wichtig, was ihr jetzt vorher gesagt habt, ist, wir wollen ein Brand sein, der so und so funktioniert. Oder wie zum Beispiel That Game Company, die immer diese Flow-Spiele rausbringen. Und man hat zuerst Flow, Flower, Journey und was auch immer kommen wird, oder? Und ihr möchtet ein Brand sein in der Aufmerksamkeitsökonomie, wo man weiß, man zieht es raus und es hat was Subversives, was Spezielles. Und du hast gesagt, was Spaß macht.
Aber etwas, was auch kommerziell noch funktioniert. Ich glaube, das ist auch noch wichtig. Also ich denke, da haben wir schon, es ist ein schmaler Weg, aber eben, wir haben schon auch unser Ziel war auch schon auch, dass es kommerziell ist. Ja, dass es nicht irgendein Arzi-Farzi-Spiel wird.
Ich wollte euch in keine Ecke stellen.
Ja, ja. Also, das weiß ich schon.
Ich glaube, bei euch ging es auch darum, wirklich ein erfolgreiches, markttaugliches Spiel zu machen, oder?
Ein Arcade-Spiel halt, also das, was wir selber halt auch gerne spielen. Also das war die Zielsetzung schon recht klar und es sollte halt auch einen guten Flow haben und ich denke, dass das hat auch geklappt. Also ich glaube, der Flow ist eigentlich ganz gut.
Und wer ist denn euer Zielpublikum? Ihr selber?
Nee, wir haben schon gehofft, dass es halt auch mehr Shooter-Enthusiasten gibt. Mal sehen. Also ich meine, es wurde ja auch viel angenommen. Also gerade in Asien ist es eigentlich noch ein ganz attraktives Genre. Und wir hoffen jetzt auch über die Wii U dann vielleicht in Japan noch ein bisschen Fuß zu fassen. Wir haben auch aus Japan gute Kritiken für unser Free-to-Play-Spiel gekriegt. Also, Japan ist natürlich ein ganz spezieller Markt irgendwie, aber da ist das Genre halt noch total lebendig.
Man muss auch sagen, dass das Spiel natürlich stark an vor allem in Japan gespielte Spiele angelehnt ist. Wer den Trailer gesehen hat mit diesen Tausenden von Schüssen, das ist eine Spezialform vom Shoot'em'up, den es gibt, der auch vor allem in Japan, da gibt es auch ABBA Games als Beispiel oder dann die kommerziellen Sachen wie Ikaruga, sehr, sehr gepflegt wird und auch sehr, sehr wertgeschätzt wird. Anders als im europäischen Umfeld, wo ja, die schlimmsten und schwersten Shoot'em'ups sind schon immer aus Japan gekommen, wie R-Type oder was gibt es da noch Schlimmes?
Ja, die ganzen Cave-Shooter halt, die haben das Ganze wirklich auf die Spitze getrieben mit dem Bullet-Hell-Shooter.
Wir möchten jetzt keine Beziehung herstellen zwischen dem japanischen Spirit zu leben und spielen, aber es gibt da schon eine leichte Verbindung.
Ja, der erste Shooter ist ja auch aus Japan, Space Invaders. Das war ja das damals neue Prinzip, dass man halt nicht gewinnen kann. Und das ist eher, es ist halt kein westliches Modell, dass man nicht gewinnen kann. Das kommt aus dem Japanischen. Und es war damals ein großer Erfolg. Und hat eben dann dieses ganze Genre dann begründet, natürlich.
Ich glaube, wir sollten langsam noch das Publikum mit einbeziehen. Es ist ein Funkmikrofon da für Fragen an uns hier.
Ich habe an euch beide eine Frage. Und zwar habt ihr gesagt, dass ihr quasi jetzt diesen Knebelvertrag habt und die Rechte über euer Spiel ganz verloren habt im Prinzip. War euch das von Anfang an bewusst oder kam die Erkenntnis dann, aber ihr habt das in Kauf genommen, ganz bewusst?
Wir wussten auch von Anfang an, dass wir nicht viel Geld mit dem Spiel verdienen werden. Also ich meine, das ist unser allererstes Projekt und wir haben es vor allem benutzt, um viel zu lernen, um aus Fehlern zu lernen, und es hat super funktioniert und am Schluss hat es auch noch gute Rezensionen gekriegt. Also, und der Publisher war auch sehr zufrieden. Also ja, also wie gesagt, wir wussten es von Anfang an und wir haben aber gesagt, hey, das ist uns egal, weil wir wollen mit Didelic zusammenarbeiten, wir wollen die Erfahrung machen, wir wollen eben auch für später dann durch ihr Publishing ein bisschen an Bekanntheit bekommen. Und
ja, ich denke vor allem der zweite Punkt war auch sehr wichtig, weil gerade weil es eben so schwer ist aufzufallen heutzutage, man muss wirklich viele Blogs anschreiben, um überhaupt irgendwie irgendwo zu, um, damit jemand über dich schreibt. Und unser Hauptziel war schon, dass man den Namen Kobold Games, dass einige Leute den nachher kennen. Und, ja. Und ich denke, das ist nicht schlecht gelungen.
Ja. Ja, also wir kriegen auch fast wöchentlich irgendwelche Anfragen von Let's Play-Spielern, die gerne Videos machen würden übers Spiel. Genau. Oder auch Interviewanfragen von irgendwelchen Zeitungen in der Schweiz. Also es ist extrem gut aufgegangen.
Ja, gerade auch eben in der Schweiz an Auftragsarbeiten hat es auch viele eingebracht und das war auch noch gut. Also wir sind im Moment eigentlich fast 100% an den Auftragsarbeiten, weil es so viele Anfragen gab und ja, wir versuchen da jetzt wieder finanziell etwas aufzustocken, sodass wir dann wieder mehr Freiheiten haben, sodass wir auch eben mehr an unserem eigenen Projekt wieder weitermachen können.
So, mich würde es noch interessieren, wegen dem Tesla Punk, warum direkt jetzt auf der Wii U?
Statt den anderen Konsolen, oder?
Richtig, gerade jetzt meine Microsoft hat ja mit der Xbox One einen ziemlich großen Indie-Bereich jetzt neu aufgedeckt, genauso auch wie Sony, und auch wenn ich ein großer Nintendo-Fan bin, die verkaufen
nicht auf die Wii U, ja.
Nein, ich stehe auf die Wii U, aber das Problem ist, viele, viele, viele Menschen nicht, und die Verkaufszahlen sind ja mehr, naja, nennen wir es mal desaströs.
Ja, desaströs weiß ich nicht. Es sind jetzt 7 Millionen oder so. 6, 7 Millionen, glaube ich. Und das finde ich jetzt eigentlich nur eine ganz gute Basis. Oder sind es doch, oder? Na egal, jedenfalls Wii U deswegen, weil die halt auch auf uns reagiert haben. Also wir stehen auch in Verhandlungen mit Microsoft. Das wird sicherlich als nächstes kommen. Sony haben wir auch noch nicht kontaktiert. Aber also da sind wir jetzt auch offen. Aber jetzt, da wir ein sehr kleines Team sind, jetzt machen wir halt erstmal die Wii U-Version. Und dann mal sehen. Also Microsoft sicher, Sony vielleicht auch. Vorher hatten wir überlegt, eine PS Vita-Version zu machen, weil es da auch so ein Indie-Programm gibt und so. Aber dann kam halt das mit die Zusage von Nintendo und dann haben wir uns darauf halt gestürzt. Ja.
An Kobold Games. Ich habe das vorhin vielleicht nicht ganz richtig verstanden. Musstet ihr jetzt trotz Publisher den Umweg über Greenlight nehmen auf Steam?
Am Anfang hieß es, wir müssen. 2 Wochen später hat uns dann der Delic gesagt, wir haben euch durchgeboxt. Also Steam hat dann am Anfang gesagt, sie müssen erst durch Greenlight und Didelic hat sich dann drum gekümmert. Wir wissen nicht, wie sie es gemacht haben, aber sie haben es getan.
An Kobold Games, ich wollte mal, ihr hattet ja in der ersten Bachelor-Version, hattet ihr ja Sprache drin, jetzt habt ihr die Sprache ja bewusst rausgenommen. Warum? Weil Kakerlaken nicht sprechen oder was war der bestimmte Grund dahinter?
Das war auch wegen Didelic. Sie haben gesagt, ihr müsstet das, wie heißt es?
Lokalisieren.
Lokalisieren, genau. Also wir hätten uns darum kümmern müssen, dass es in zig Sprachen rauskommt. Wir hätten uns darum kümmern müssen, dass es übersetzt wird. Vertonen eventuell mit Sprache. Das wäre so viel mehr Aufwand gewesen, wo wir dann gesagt haben, ey, es ist viel einfacher, das mit Bildern zu lösen, und es hat super funktioniert. Es hat einige Leute gegeben, die haben gesagt, hey, wir finden das mega toll, dass das alles mit Bildern gelöst ist, und zum Glück muss ich nicht so viel lesen und ich kann es trotzdem verstehen. Und eben, also wir waren zum Beispiel auch in Japan im App Store eine Zeit lang auf Platz 1 in Puzzlespielen und hätten wir Lokalisierung machen müssen, wir hätten es nie auf Japanisch übersetzt. Und das hat uns mega viel Wege einfach aufgetan.
Ja, weil also ich finde selber, also ich spiele selber ein paar Point-and-Click-Adventures und ich finde halt, also es wird halt immer irgendwo geredet und deswegen habe ich gedacht, dachte ich, dass ihr das vielleicht so als Feature eingebaut habt. Und jetzt habt ihr ja gesagt, dass sozusagen eigentlich nur mehr Aufwand war.
Ja, das war ein Grund, aber andererseits dachten wir schon auch, dass es nochmal was Spezielles ist. Also das kam schon auch dazu und dass es irgendwie zu unserem Spiel passen würde. Und ich denke, es ist eigentlich ganz gut aufgegangen am Ende.
Darf ich schnell fragen, um wie viel komplizierter oder weniger kompliziert sind die Rätsel geworden dadurch?
Ja. ja, wir haben sie ja von Anfang an so designt, dass sie ohne Sprache funktionieren. Ja.
Aber ihr wärt sonst komplizierter oder weniger kompliziert geworden mit Sprache?
Nein, ich denke nicht. Was mir halt Angst hatten, viele Point-and-Clicks haben sind einfach extrem witzig, haben viel schwarzen Humor, viel Wortspiele und man kann eben irgendwie irgendwas anklicken und der Charakter sagt dann irgendwas Lustiges dazu. Da hat man ein bisschen Angst davor, dass die Leute dann enttäuscht sind, wenn wir das eben nicht bieten können, aber es hat niemanden gestört.
Habt ihr das aufgefangen? Habt ihr die Animationen geändert oder was habt ihr zusätzlich gemacht, dass es trotzdem diesen schwarzen Humor hat?
Eben hat. Viel mit den Icons, ja, mit also den Bildern, ja, also mit den Sprechblasen.
Genau, also am Ende sind ja die Sprechblasen auch sehr witzig gestaltet. Und auch in den Cutscenes haben wir eigentlich also immer irgendwie was Witziges drin. Oder auch die Charaktere selber sind, also die Ausgangslage war ja schon da, dass die Charaktere selber schon eher lustig sind. Aber ja, auch in Kombination mit der Welt, die ringsum, ja, da gibt es ein Skelett und alles ist ein bisschen dreckig. Alles wirkt schon ein bisschen schwarzhumorig, auch ganz ohne Sprache.
Ja, und wir hatten dann auch Tester, die haben gesagt, hey, ich fände es super, wenn Jim jetzt noch zu dem Ding in der Ecke noch irgendwas Lustiges sagen würde. Also wir sind dann auch sehr auf die Tester eingegangen. Oder wenn sie irgendwas nicht verstanden haben, dann einfach nochmal geguckt, mit den Bildern nochmal drüber gegangen, dass es verständlicher war.
Was vielleicht auch noch geholfen hat, ist, also die Kakerlaken haben jetzt eine recht witzige Stimme und das hat auch für einigen Humor gesorgt bei den Spielern.
Ich habe nochmal eine Frage auch an Cobalt Games und zwar die Aufmerksamkeit durch diese Veröffentlichung vom Spiel und die Auftragsarbeiten, die es dann gab, haben die irgendwas, also arbeitet ihr dann auch mit Unity irgendwie? Geht das in Richtung Serious Games dann, die Anwendungen, die da gemacht werden?
Also, ja, die meisten Spiele sind mit Unity gemacht, bis auf bei dem mit den Animationen, da haben wir nur die Animationen gemacht, aber das war für eine App und alles Technische hat eine andere Firma gemacht. Ich bin mir nicht sicher, womit die das gemacht haben. Vielleicht sogar auch mit Unity am Ende, aber ja. Aber wir arbeiten.
Die Interaktion halt noch dabei, ob man da aus dieser Game-Entwicklungserfahrung zehren konnte, auch für die Auftragsarbeiten dann.
Ah ja, also unsere Programmierer sagen immer, ah ja, guck, das aus Journey of a Roach, den Teil vom Code kann ich einbauen. Und
vielleicht nur
viel Zeit gespart. Und
ja, auf jeden Fall. Und wir haben ja auch, also unsere Programmierer haben da auch ein System entwickelt, wie man, auch so dass auch wir einfach Sachen zusammenklicken können und die haben das immer wieder weiter verfeinert und ich denke, wir können das gut auch in einem anderen Spiel dann wieder verwenden, wo man Skripte einfach zusammensetzen kann und also skripten kann eigentlich und ohne dass man Code schreiben muss.
Ja, und ich meine, je mehr Auftragsarbeiten wir kriegen und desto vielfältiger sie aus sind, desto mehr Erfahrung kannst du einfach auch für nächste Projekte dann sammeln.
Ja.
Und vielleicht nur noch schnell, Unity ist als Kommentar, Unity ist die im Moment oder seit etwa 4 Jahren meist benutzte Game Engine, also die Art, wie man einfach Spiele zusammensetzen kann. Und das war vor 5-6 Jahren ein radikaler Bruch, weil sie es möglich gemacht hat, dass jeder mehr oder weniger Games machen kann. Also machen im Sinn von zusammenstecken. Game-Mechanik steckt da natürlich überhaupt nicht drin.
Also ich habe zwei Fragen. Erstmal an die Kobolde. Und zwar, ich wollte wissen, wie weit vor dem eigentlichen Veröffentlichungstermin die Werbung sozusagen angefangen hat.
Ja, das war bei uns relativ knapp. Ich denke, etwa einen Monat vorher hat das angefangen. Und,
also Sie haben schon an der GDC Werbung gemacht?
Ja.
In dem Jahr?
War das, wie weit vorher war das?
Ich glaube, es ist ein halbes Jahr.
Nein.
GDC ist Game Developer Conference in San Francisco. Die war vor einem Monat, redet noch weiter.
Ja, aber also so wie ich das in Erinnerung habe, den größten Teil war schon etwa ein bis zwei Monate vorher, wo sie wirklich die Pressemitteilungen herausgegeben haben. Ja, weil sie waren einfach bis zum Ende sich nicht sicher, wie weit wir sind und wie weit wir es schaffen, weil wir waren schon wirklich knapp mit dem Terminplan.
Ja, und dazu kam, sie waren gleichzeitig auch in der Entwicklung vom dritten Teil von Deponia. Also sie hatten selber mega viel Stress.
Ja.
Und ja.
Und wisst ihr, inwieweit oder was sozusagen in der Öffentlichkeitsarbeit am besten funktioniert hat, jetzt auch auf Bezug auf Verkaufszahlen? Bekommt ihr sowas mit oder?
Nicht so groß.
Ich glaube, Indie-Bundle war nicht schlecht.
Das Indie-Bundle war gut, ja. Also das haben wir noch mitbekommen, das hatte sehr viele Verkaufszahlen, aber bringt halt nicht viel Geld ein.
Also Indie-Bundle ist einfach, man kann, es hat einige Spiele in einem Paket und man kann so viel zahlen dafür, wie man will. Man kann auch sagen, ja, ich gebe jetzt noch 10 Euro an die Firma oder an die Firma. Und da sind noch einige Kopien von Journey of a Roach dann raus. Aber wir wissen eben nicht, für wie viel das Stück. Aber es hat für Bekanntheit gesorgt.
Und dann wollte ich noch fragen zu dem Tesla-Punk-Spiel. Und zwar, also ich fand es ganz interessant, dass es hieß, dass zum Beispiel Facebook gar nicht gut funktioniert hat.
Ja, überhaupt nicht.
Und gibt es noch so andere Erkenntnisse, was zum Beispiel besonders gut lief? Oder vielleicht ein paar Fehler, die man vermeiden kann?
Also die Erkenntnis mit dem Windows-Markt, dass das doch mehr funktioniert hätte, als wir gedacht hätten. Wir haben es ja wirklich auf iOS mehr. Also das iPad war quasi das Idealgerät dafür, das zu spielen. Aber es lief am besten auf den Windows-Phones. Und eben, weil der Markt noch nicht so überlaufen ist. Das, ja.
Ich wollte euch noch fragen wegen dem Team. Habt ihr euch da irgendwie im Studium schon spezialisiert oder habt ihr von vornherein gewusst, also ich gehe ja in die Richtung eben, was weiß ich, Design oder dann die Informatiker, ist das alles ein Studiengang? Das habe ich jetzt irgendwie noch nicht so ganz.
Also Studium an der ZHDK ist so, man wird so.
Jetzt müssen Sie aufpassen.
ich guck mal rechts und links. Es ist so, dass man in alle Bereiche eingeführt wird. Also ich bin zum Beispiel ohne Programmierkenntnisse dort rein. Wir hatten auch Leute, die mit einem Informatikstudium dort reingegangen sind und man wird eben in alles eingeführt. Man lernt ein bisschen programmieren, man lernt mit 3D-Programmen umzugehen, mit Game Design, mit Musik, Sound Design. Und beim Bachelor-Projekt oder auch Projekten vorher kann man sagen, eben man macht zwei Teams. Zwei Personen und der eine kümmert sich zum Beispiel mehr um Programmieren und der andere mehr um Grafiken. Und ja, also wir haben während dem Studium schon alle gewusst, in welche Richtung wir dann am Schluss gehen wollen.
Ich nicht.
Ja, du kannst eh alles.
Also ich wusste lange nicht, in welche Richtung ich gehen wollte, aber ich glaube, ich war die Einzige, die nicht so recht wusste, weil ich vorher auch schon programmiert habe und designt habe. Aber es hat sich jetzt so ergeben, dass ich mehr in Richtung Design gegangen bin und eben noch das Sounddesign übernommen habe. Weil das ist das ungeliebte Kind im Game Design. Das macht einfach keiner gerne. Und deswegen, ja.
Okay. Und bei dir darf ich auch noch kurz fragen, kommst du dann eher so aus der Richtung bildende Kunst oder
ja, genau. Experimentalfilm? Also an der Kunstakademie Film halt studiert, aber eben nicht Spielfilm, okay, sondern halt Experimentalfilm.
Okay.
Ja, ich glaube, wir sollten langsam einen Abschluss finden, oder? Hast du noch ein Schlusswort, René?
Ich kann nur sagen, man sollte Journey of a Roach bis zu Ende spielen, wenn man die alten Planet der Affen mag. Das war jetzt mein Schlusswort.
Also, unbedingt die beiden Spiele spielen, Journey of a Roach und Tesla Punk. Und vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Wir haben am 16. Juli wieder einen Game Talk mit Tobias Bilgeri von Tiny and Big. Vielen Dank.